hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe Nr. 225 des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Ja, gehen wir mal weiter in das Thema Markenaufbau rein. Wir haben ja in den letzten Ausgaben schon eine ganze Menge besprochen. Wir haben uns irgendwie das Geschäftsmodell angeguckt, die Alleinstellungsmerkmale und viele andere Sachen. Und ja, ich habe ein bisschen Feedback bekommen und der ein oder andere hat mir gesagt, ja Marco, ist ja toll, dass du jetzt Markenaufbau machst, aber was hat denn das jetzt hier mit SEO zu tun? Und ich kann das jetzt hier nicht nochmal so lang und breit ausdröseln, aber das hat unglaublich viel mit SEO zu tun. Also hat aber auch unglaublich viel mit vielen anderen Marketingkanälen zu tun und der Möglichkeit, sichtbarer zu werden als Marke. Und erinnert euch immer daran, wo Google eigentlich hin will. Also das, was Erik Schmidt 2008 mal gesagt hat, nämlich, dass die Marke die Lösung ist und nicht das Problem, das ist die große Überschrift, der große Claim, warum wir das hier alles machen und vielleicht eine mögliche Antwort auf das Totlaufen von KI-Modellen in der Zukunft. Ja, das ist nur eine Prognose, aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und die Magie in der ganzen Sache, und das ist eine Sache, die kann ich immer nur wiederholen, aber ich weiß nicht, wie ich das so ein bisschen auf dich projizieren soll, ist, dass du dir jeden einzelnen Punkt, den ich da besprochen habe, also gerade in Sachen Geschäftsmodell oder in Sachen Alleinstellungsmerkmale, dass du dir jeden einzelnen Punkt anguckst für dich und dein Business und das hinterfragst, wie du das nutzen kannst für deine Marketingkanäle, für deine Außenwirkung und für das, wie du deine Marke spielst. Das ist leider, das ist so wie mit Datenkolonnen, ja. Du guckst auf viele Daten und denkst, oh, das ist jetzt hier die Wahrheit. Aber im Kern hast du nichts verstanden, weil du einfach nur Excel-Tabellen mit tausenden von Zahlen siehst und irgendwie hast du das Gefühl, dass du eine Priorisierung hast, hast du aber gar nicht. Und genau dasselbe ist das auch im Thema Markenaufbau. Ich habe es ja jahrelang genauso gemacht. Ich habe irgendwie in Bücher reingeguckt und habe es oberflächlich gelesen. Und wusste einigermaßen, was Markenaufbau ist. Ich glaube, ich wusste es schon ganz gut, aber es ist nochmal ein erheblicher Unterschied, wenn du in jeden einzelnen Bullet Point nochmal reingehst und dir überlegst, okay, trifft das für mich zu? Wie kann ich das für meine Form des Marketings, also sprich in unserem Fall in der größten Menge für SEO benutzen, aber auch für SEA und für andere Themen, also eigentlich für holistische Markenbildung und für holistisches Marketing. Und die Arbeit kann ich dir leider in der Adaption nicht abnehmen. Ich kann dir nur sagen, wie mein Kopf funktioniert und wie ich an die Themen rangehe. Und den Rest muss ich leider dir überlassen. Nochmal, wenn du aber Fragen dazu hast, Mann, dann lass uns doch einfach ein One-to-One machen. Melde dich einfach bei mir. Ich habe unglaublichen Spaß, mich mit Leuten darüber auszutauschen. Nicht, weil ich da unbedingt zwangsläufig was verkaufen will, sondern weil ich mich ja selbst damit weiterentwickle, wenn ich Fremdmeinungen reinkriege oder andere Perspektiven reinkriege. Das ist für mich unglaublich wertvoll. Deswegen melde dich einfach, wenn du da Interesse daran hast. Heute soll es um Purpose gehen. Das ist ja ein Bereich, den wir hier schon mal thematisiert haben, aber nicht unter dem Deckmantel von Markenaufbau, sondern unter dem großen Begriff Purpose. Und ich kann mich erinnern, ich meine, wenn wir die Uhr einfach mal zurückdrehen, als wir so die grüne Zeit in der Bundesrepublik Deutschland hatten, wo Habeck und Baerbock kurz davor waren, hier das Zepter zu übernehmen. Habeck hat ja Teile des Zepters übernommen, Baerbock auch, aber nicht so das richtig große Zepter. Da war das Thema Purpose total angesagt. Ich hatte so das Gefühl, dass es unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft im Kern so gut geht, dass man sich genau über diese Punkte Gedanken machen kann und dass das so ein Ziel ist, wo man eine bessere Wirtschaft ausprägen könnte. Und das ist natürlich so unter dem wirtschaftlichen Druck, der die letzten Jahre entstanden ist und auch schon unter Corona natürlich ein bisschen eingeschlafen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, die Stimmung ist auch gerade nicht so in Richtung Purpose, weil das natürlich so ein Begriff ist, der so, ja, da nicht irgendwie damit verbunden ist, dass wir jetzt alle anpacken müssen, die Ärmel hochkrempeln müssen, damit wir die Wirtschaft hier wieder in Schwung kriegen, sondern Purpose ist ja geistig so ein bisschen damit verbunden, dass wir ja uns irgendwie so ein bisschen ein auskleckern auf der Grundlage unseres Erfolges, der schon da ist, und die Welt irgendwie so ein bisschen besser machen. Ich habe das Gefühl, natürlich ist es cool, immer die Welt besser zu machen, aber ich habe das Gefühl, dass zurzeit nicht so die Zeit für Verteilung ist, sondern eher die Zeit ist für Effizienz und für Ankurbelung. Aber im Thema Markenaufbau bin ich natürlich wieder über den Begriff gestolpert, weil es überall auftaucht. Und ich habe mir nochmal Gedanken dazu gemacht, wie gesagt, ich mache mir jetzt zu jedem einzelnen Begriff intensive Gedanken und will die einfach mal durchgehen. Ja, und habe mich ertappt, dass ich mir, nicht einrede, sondern dass mir klar wurde, dass das immer noch total wichtig ist, weil das überhaupt nichts jetzt mit Grün zu tun hat oder mit linken Einstellungen, sondern ich glaube, das ist die Basismagie für gutes wirtschaftliches Agieren, gerade in der Zukunft. Und gerade wenn wir daran denken, was vielleicht nach 3 oder 5 Jahren nach dem KI-Hype kommt, um Marke aufzubauen. Da ist der Begriff, glaube ich, total gut. Und ich hatte ihn ja schon mal vor gut 2 Jahren aufbearbeitet. Für mich ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Und als ich mir jetzt die Grafiken und meine Erläuterung dazu nochmal auf der Campix-Seite angeguckt habe, da habe ich das ja so ein bisschen beschrieben, wie mein Werdegang ist, ist dann leider ein bisschen veräppt, habe ich mir die Grafik angeguckt und habe gedacht, ja, das ist total cool. Und du kennst jetzt die Grafik natürlich noch nicht. Wir werden die in die Shownotes nochmal reinpacken, damit du dir die angucken kannst und vielleicht parallel zu diesem Podcast oder auch im Nachhinein einfach nochmal durchgehen kannst. Weil nochmal, es geht um die einzelnen Punkte in dieser Grafik, die ich jetzt erklären will, aber die du für dich einfach nochmal durchgehen kannst, weil das, was ich hier präsentiere, ist ja nur meine Ansicht dieser Welt oder meine Welt und du musst das ja für dich adaptieren. Ich meine, die Geschäftsmodelle da draußen sind unglaublich vielfältig und wer bin ich? Also ich weiß schon, wer ich bin, aber wer bin ich, um dir zu sagen, dass du das anwenden kannst in dein Geschäftsmodell oder anpassen kannst für dein Geschäftsmodell? Du kennst es doch selbst am besten. Also gehen wir es doch einfach mal durch, auch wenn du die Grafik jetzt nicht hast. Die Grafik ist im Endeffekt so ein Wasserfallmodell von oben nach unten durchdeklariert und wir gehen die Punkte einfach mal durch. Ganz oben steht das Thema Organisation, also faktisch, was ist dein Unternehmen? Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dazu gehört Angebot, Marge und Gewinn. Das würde ich jetzt mal verorten, auch wenn ich das jetzt nochmal neu aufgezogen habe, in dem Thema Geschäftsmodell. Wir hatten ja ausführlich darüber geredet, wie wichtig das ist, dass du eine gewisse, also über dein Geschäftsmodell eine gewisse Marge erzeugen kannst, damit du dir diesen ganzen Schnatteradatz von Marketing und Markenaufbau und Storytelling etc. pp. Und Produktentwicklung überhaupt leisten kannst in der Zukunft. Weil eins ist relativ klar, das wird alles viel teurer. Entweder du hast ein Mörderprodukt mit einer Mördermarge, oder du musst eben sehr viel in Marketing investieren, wenn das nicht so richtig der Fall ist. Und naja, bei wem ist es so der Fall, dass das jetzt dauerhaft ein durchschlagendes Produkt ist, ohne dass man es bewerben muss? Das ist ja eine naive Vorstellung. Ich meine, wir SEOs kennen das vielleicht noch, die aus den Anfängen der SEO-Zeit kommen. Da war die Nachfrage immer maximal größer als das Angebot. Und da mussten wir uns über so eine Sachen überhaupt nicht so richtig viel Gedanken machen, aber das war auch kein Normalzustand, wenn man das mal richtig runterbricht. Also die Organisation ist das Wichtigste, eben im Zusammenhang zumindest mit Marge, dem Geschäftsfokus und dem Gewinn. Ja, also die Marge, die du erzeugen kannst, damit du überhaupt investieren kannst. Daraus machst du dann, und das ist der nächste Step, ein Narrativ. Also Narrativ bedeutet, dass du eine Überschrift machst für dein Claim. Also das heißt, du machst nicht direkt aus deinem Geschäftskonzept ein Claim und aus den Möglichkeiten eine Marge zu erzeugen. Also du gehst nicht raus und sagst, hey, wir machen 90% Marge und wir metern euch richtig ab und der Gewinn fließt in unsere Tasche und wir machen jetzt da irgendwie ein Claim, wir werden immer reicher mit deinem Geld. So ist nicht gemeint, sondern du probierst ja irgendein Problem zu lösen mit deinem Angebot und dafür solltest du dir ein Narrativ ausdenken. Also ich meine, wenn wir aus der SEO-Welt kommen, dann werden wir Google kennen und die hatten irgendwie jahrzehntelang im Anfang dieses Narrativ Don't be evil. Also sei nicht böse, sondern tu Gutes mehr oder weniger. Und so eine Oberüberschrift hinzubekommen, das ist schon erstmal cool, damit man sich hinter irgendwas versammeln kann. Der Julius van der Laar, der macht das ja im Campaigning auch sehr stark, dass er irgendwie so eine Claims raufsetzt. Wir kennen es gerade aus dem amerikanischen Wahlkampf natürlich, dass man da so ja, so Claims raufsetzt wie Make America Great Again, ja, oder America First oder so diese ganzen Geschichten, die jetzt natürlich aus dem Trump-Lager kommen, keine Frage, muss man nicht mögen, aber so vom Claiming her stimmt das natürlich, um einfach ein Narrativ raufzusetzen. So, die nächste Stufe ist dann, und das ist jetzt individuell einsetzbar, bei mir in meinem Fokus ist es aber so, dass ich glaube, dass man eine gute Marke aufbauen kann. Also nach innen und nach außen ist immer die Reflexion. Also die Sachen, die ich jetzt hier bespreche, die sollen nach innen wirken, auf deine Mitarbeiter, das Zusammenwirken mit den Mitarbeitern, aber eben auch dadurch, dass die so wirken, eben auch nach außen. Ja, also wenn du eine Horde von Mitarbeitern hast, die nach einem gewissen Konzept funktionieren, dann lässt es sich ja gar nicht verhindern, dass die diese Wirkung auch nach außen ausstrahlen, weil ja sowas auch nach außen gesendet wird. Das kann man natürlich noch unterstützen, aber im Kern werden diese Menschen entsprechend senden, weil sie das Feeling innerhalb so aufgesaugt haben. Also, nach dem Narrativ kommt bei mir Gemeinwohl und Umwelt. Ich glaube, wenn man das relativ oben andockt, in seiner Herangehensweise an das Thema Purpose, dann wird dir das immer irgendwie ja wieder gut geschrieben. Das ist vielleicht in der ersten Linie ja vielleicht wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja, das kostet nur Geld und was hat denn das mit Effizienz zu tun? Aber ich glaube, dass dieses Kümmern um Gemeinwohl und das Kümmern, sich kümmern um Umwelt, dass das Sachen sind, die gerade in Bezug auf die nächsten 3 bis 5 Jahre, aber natürlich auch darüber hinaus, da wird es ja noch viel schlimmer, dass die immer auf deine Marke einzahlen werden. Und das sind natürlich Sachen, mit denen du grandios im Markenaufbau umgehen kannst. Ich will nicht sagen spielen, weil spielen ist irgendwie blöd, hört sich so künstlich an. Im Idealfall baust du eine Organisation mit entsprechendem Purpose, der sich einfach darum kümmert, weil die Leute in dem Unternehmen, in der Organisation Bock darauf haben, sich um das Gemeinwohl zu kümmern, sich um die Umwelt zu kümmern. Und ich meine damit nicht einen fiktiven 1-Cent-Baumsetzling irgendwie in Guatemala irgendwie zu setzen, sondern wirklich hinzugehen, meinetwegen mit irgendwelchen Baumschulen oder mit Baumpaten, meinetwegen in den Harz zu gehen und jetzt richtig projektmäßig mit aufzuforsten, das als Teambuilding zu nutzen und das nach außen zu spielen. So eine Sachen sind total super. Aber auch wenn man meinetwegen als Team-Event einmal im Monat oder vierteljährlich bei der Tafel hilft oder irgendwelche Events organisiert für alte Menschen oder irgendwo anders hilft. Oder ich meine, in Amerika gab es, fand ich zumindest sehr, sehr interessant, diese Konzeption, dass du Autobahnen mieten kannst oder Pate für Autobahnabschnitte werden kannst und dafür sorgst, dass die sauber sind. Ja? Also du kannst auch durch die Stadt gehen mit deinem Team und Park sauber machen und Müll sammeln und so. Und natürlich in erster Linie, um Gemeinschaft zu erzeugen, eine gute Sache zu machen. Und wenn ich damit sauber umgehe und das auch vertreten kann, dann wird sich das nach außen auch vortragen, weil irgendwie Leute aus der PR, aber auch die Leute aus deinem Unternehmen eben schreiben darüber, dass man das gerade macht und nicht, weil das jetzt irgendwie direkt PR ist, sondern weil die Leute sich selbst wohl damit fühlen. Also man kann unglaublich viel machen und das muss ja auch nicht alles teuer sein. Das Einzige, was es kostet, ist vielleicht ein bisschen Zeit von abrechenbaren Stunden und dann musst du dir die Relation selbst aussuchen. Aber ich glaube, an Wirksamkeit und an Purpose ist das schon sehr, sehr stark. So, darunter habe ich jetzt noch einen Bereich, der besteht aus so Metaparametern in deiner Organisation, die einfach dafür stehen, dass es einen gewissen Zusammenhalt, einen gewissen familiären Zusammenhalt gibt und eine gewisse Struktur, die einfach nicht auseinanderbricht. Und das hört sich jetzt irgendwie wenig nach Freiheit an, aber ich glaube, dass so eine Konstrukte wie Familie, aber auch Unternehmen, dass die führen, dass die irgendwie stabiler sind, wenn die ja ein paar Parameter einfach hinbekommen. Und ich gehe die jetzt einfach mal durch und dann im Einzelnen können wir die ja nochmal besprechen. Also der erste Punkt ist Führung, der zweite Punkt ist Sicherheit, der dritte Punkt ist Glaubwürdigkeit, Konsequenz ist der vierte Punkt. Und Kooperation ist der 5. Punkt. Jetzt weiß ich nicht, wie das auf dich wirkt. Das sind ja immer nur Worte und ich kann mir jetzt vorstellen, du sitzt jetzt im Fitnessstudio auf dem Fahrrad oder sitzt im Auto und hörst dir diesen Podcast an und denkst, okay, Marco, was erzählst du denn da? Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, um ja so einen Purpose zu erzeugen und einen familiären Zusammenhalt in einem unternehmerischen Container zu erzeugen. Führung ist so ein großes Wort, aber Führung heißt wirklich führen. Du musst als jemand, der eine Führungsverantwortung hat, schon den Leuten sagen, wo du hin willst. Also du musst sie nicht gnadenlos wie ein Kind an die Hand nehmen, aber du musst formulieren, wo du hin willst. Und ich komme da wieder mit dem Beispiel mit dem Sicherheitsfahrtraining. Ich liebe dieses Beispiel und ich kriege auch immer reflektiert, dass die Leute das Beispiel mögen. Deswegen wiederhole ich es hier auch immer wieder, dass da, wo du hinguckst, da fährst du hin. Und wenn du also an einer Oma, die einfach unachtsam über die Straße läuft, wenn du an der mit dem Auto vorbeifahren willst, dann guck unbedingt an ihr vorbei. Weil die Chance, dann wirklich an ihr vorbeizukommen, ist viel, viel höher. Wenn du sie anguckst in der Panik, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ gelähmt sein und die Oma umfahren. Und genauso ist es da auch. Deine Mitarbeiter und auch du, also es gibt dir ja auch persönlich einen Fokus, lieben es, wenn du klare Ziele formulierst und auch klare wenige Ziele formulierst. Weil also Struktur und Führung basiert darauf, dass bestimmte Sachen wichtiger sind als andere. Und das ist schon wichtig. Der zweite Punkt, der dazu kommt, ist dann die Sicherheit. Also natürlich meint das auch Sicherheit im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz, aber auch die Sicherheit, dass ich mich auf das, was die Führungskraft da gesagt hat in Richtung Führung und in Richtung Ziele, dass ich mich darauf auch verlassen kann, dass es eine gewisse Sicherheit gibt. Und wenn ich jetzt einfach mal mich selbst beobachte, und dazu ist das ja da, das ist ja faktisch eine Selbstreflexion, die du auch machen kannst, aber die ich natürlich für mich auch mache, dann muss ich sagen, dass ich in den letzten 20 Jahren in dem Zusammenhang jetzt nicht immer die beste Figur abgegeben habe. Und das ist eine Sache, an der ich arbeiten will und arbeiten kann. Und ja, ich glaube, das bringt einen persönlich weiter, egal in welchem Modell man arbeitet. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Glaubwürdigkeit. Die müssen Leute abnehmen, dass du das so meinst, wie du das gesagt hast. Und da sind wir auch ziemlich schnell beim vierten Punkt. Also jetzt überschlagen sich so die Zusammenhänge zwischen den Begriffen. Und dafür ist Konsequenz das Wichtigste. Also ich vergleiche das immer gerne so mit der Kindererziehung. Früher war das so, als mein Sohn noch klein war, dass wir bei den wichtigen Sachen immer angefangen haben, von drei runter zu zählen und dann folgte irgendeine, also dann haben wir nicht verdroschen, aber dann folgte irgendeine Konsequenz. Und dadurch, dass er dieses Signal hatte, jetzt wird runtergezählt, hat man schon an seiner Körpersprache gesehen, dass er gemerkt hat, okay, das ist jetzt eine Sache, die ernst ist und darauf folgt immer was. Das kannst du natürlich nicht mit jedem Pups machen, also immer wenn irgendwas runterfällt, fängst du an von drei zu zählen, darum geht's nicht, sondern du musst dir die Momente, in denen du konsequent bist und dadurch glaubwürdig bist und Sicherheit verbreitest und Führung verbreitest, darüber musst du dir bewusst sein. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich zum Beispiel hinstelle und jetzt sage, okay, wir haben ein Narrativ und wir haben bestimmte Ziele, die auf dem Narrativ basieren und wir haben bestimmte Ziele, die aus unserem Angebot hervorgehen, dass die auch konsequent umgesetzt werden. Das Schlimmste, was ich gemacht habe und was ich auch bei vielen anderen kenne, ist, dass ich von irgendeiner Konferenz wiederkomme oder mich mit Leuten getroffen habe oder irgendeine Idee habe, weil ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin und dann einfach 10 Sachen in den Raum schmeiße, wo wir uns hinbewegen wollen und nach 2 Wochen sind die Sachen schon wieder vergessen, weil du im Arbeitsalltag irgendwie so drin bist, dass die Sachen ja einfach untergehen. Dann kannst du dich ja 3-mal fragen, wie deine Mitarbeiter damit umgehen sollen, wenn du alle 14 Tage irgendwie 10 Punkte in den Raum schmeißt, die sich immer wieder unterscheiden. Dann wird eher so eine, ja, dann wird die Einsicht eher sein, oh, jetzt ist er wieder von der Konferenz gekommen, gleich kommen die 10 Punkte, volle Deckung und lass uns das einfach aushalten und dann geht's einfach weiter wie immer. Nee, also die Konsequenz ist eigentlich das Wichtigste. Daraus entsteht Glaubwürdigkeit, Sicherheit und das ist ein Part von Führung. Wenn du das noch ein bisschen unterstützen willst, dann kommen wir zu dem 5. Punkt und das ist im Endeffekt das, was ich schon gesagt habe, nämlich die Kooperation. Du musst das nämlich nicht mit dir alleine machen, sondern du kannst das natürlich und solltest du auch mit den Leuten zusammen machen, die für dich arbeiten oder mit den Leuten, die in deiner Führungsstruktur drin sind. dann macht das noch mehr Sinn und unterstützt natürlich deine Arbeit noch sehr viel mehr. Okay, das sind jetzt so die Faktoren, die drüber stehen. Also ich fasse nochmal zusammen. Gemeinwohl und Umwelt, das ist so das große Ding, was vielleicht in ein Narrativ reinmünden kann. Und um das glaubwürdig umzusetzen, sind die Parameter von Führung, Sicherheit, Glaubwürdigkeit, Konsequenz und Kooperation Parameter, die ich als wichtig erachte. Es kann natürlich sein, dass du noch andere Parameter hast, die für dich wichtig sind. Dann lass es mich gerne wissen oder schreib es hier in die Kommentare in dem Social Media Seeding. So, dann kommen wir zu den Bereichen und das sind 8 Punkte, die ja noch tiefer in die persönlichen Faktoren reingehen. Und ja, die sind jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht die Ausprägung von dem, was ich vorher gesagt habe. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, das wiederholt sich in bestimmten Punkten auch. Ja, das ist so. Aber nach innen sind das so Punkte, an die ich mich gerne halte. Also entweder diese 8 Punkte für diese Persönlichkeit oder eben diese 5 Punkte, die ich eben darüber gesetzt habe. Gehen wir einfach mal durch. Der erste Punkt ist Wirksamkeit. Also ich muss es wirklich schaffen, um Purpose zu erzeugen, also wirklich eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen, die dann auch nach außen gespielt werden kann, dass die Sachen eine Wirkung erreichen. Ich komme nochmal zu dem Beispiel, wenn ich einfach alle 14 Tage von irgendeinem Event wiederkomme oder Ideen habe und ich schmeiße 10 neue Ideen in den Raum, dann ist das nicht wirksam, weil nichts passiert. Und auch wenn ich jetzt mal das Beispiel von Konferenzen gewählt habe, guckt euch mal die Zeit an. Zurzeit ist es so, dass, glaube ich, kein Tag vergeht, in dem nicht 10 neue KI-Tools vorgestellt werden oder irgendwelche Leute neue Inspirationen haben. Und wenn ich alles aufnehme und an meine Mitarbeiter projiziere, dann entsteht da keine Wirksamkeit, sondern Wirksamkeit entsteht wirklich nur, wenn ich mir einen Punkt vornehme und den konsequent durchgehe. Da sind wir wieder bei den Punkten, die da drüber stehen. Also hinterfrag dich immer, ob das, was du da machst, in den 2, 3 Punkten, die wichtig sind für dich in der Führung, die du immer wieder sagst mit der Konsequenz und mit der Glaubwürdigkeit, ob die eine Wirksamkeit entfalten. Und wenn du das hinkriegst, dann bist du auf einem guten Weg. Aber hinterfrag dir das. Ja? Ist das wirklich wirksam? Guck nach 14 Tagen deine Ziele an und sag, was haben wir denn jetzt wirklich umgesetzt? Was haben wir denn wirklich gemacht? Was haben wir davon nach außen getragen, damit andere Leute davon auch partizipieren können und auch reagieren können? Haben wir was in die Community getragen, etc. pp. Also Wirksamkeit extrem wichtig und auch extrem wichtig für die Mitarbeiter. Weil es gibt Studien darüber, dass glücklichere Menschen oder zufriedene Mitarbeiter entstehen, wenn du wirksam bist. Also das klassische Beispiel ist der Sachbearbeiter, meinetwegen bei der Krankenkasse oder ich kenne es von der Polizei natürlich noch sehr gut, dass die Sachbearbeiter, die irgendwie Kellereinbrüche oder Fahrraddiebstähle aufgenommen haben, die kommen morgens zur Arbeit, haben 300 offene Vorgänge, 500 oder 1000 offene Vorgänge, weil die natürlich ohne Ende geklaut werden, immer weniger Personal da ist. Und du kannst jetzt einen richtig guten Tag haben und schließt dir 20 Fälle ab oder übergibst die zur Staatsanwaltschaft und dann denkst, du hast die Leistung deines Lebens gebracht. Und jetzt hast du von 1000 Vorgängen 20 geschafft. Welche Wirksamkeit ist daraus entstanden? Also eine andere Wirksamkeit, also du hast 20 Vorgänge geschafft, ja. Aber die Wirksamkeit sollte immer darin münden, dass du auch ein Ergebnis hast, wo du irgendwann fertig wirst. Also wenn ich dagegen den Maler zum Beispiel nehme, der jetzt irgendwie hinkommt auf eine Baustelle und einen Auftrag hat oder nicht nur eine Baustelle oder einen Renovierungsauftrag bei irgendeiner Privatperson hat, und der soll einen Raum malern, dann malert der den Raum innerhalb von einer Woche oder auch von einem Tag und dann ist er fertig. Und dann guckt er sich den Raum an und sagt, boah, habe ich geschafft, sieht geil aus. Das ist eine Form von Wirksamkeit, also irgendwann mal fertig zu werden. Also überleg dir, wo sind Leute in deinem Unternehmen, die das Gefühl haben, nie fertig zu werden und da solltest du mal rangehen und da mehr mit Wirksamkeit arbeiten. Und das kannst du aber auch auf jeden anderen Punkt umsetzen, also auf Personal, aber eben auch auf die Handlungen, die aus deinem Unternehmen agieren oder herausgehen. Das zweite Punkt ist Wissen. Damit deine Leute wirklich super agieren können, solltest du dich darum kümmern, dass die Leute auch immer mehr Wissen anreichern. Und nicht nur in Form von, dass du jetzt irgendwie Wissen weitergibst. Also ich bin auch so ein Typ, der sich hinsetzt und dann schon gerne erzählt davon, wie so meine Ansichten sind und so indirekt natürlich auch Wissen weitergibt. Aber eigentlich müsste man das viel mehr strukturieren. Das geht wieder dahin natürlich, dass ich irgendwie ein Ziel habe, also ich gebe 3 Ziele aus und dann muss das Wissen, was angereichert werden soll, natürlich strukturiert vermittelt werden. Sonst geht es irgendwie unter, wenn es nur darum geht, meine eigene Chose immer abzuladen, dann werde ich ja wieder diesem Ziel nicht gerecht, sondern ich muss dann vielleicht auch zumindest Zeit und vielleicht auch Geld in die Hand nehmen, um da auch wieder zu signalisieren, ey, das ist ein Ziel, da wird sogar Geld reingepumpt, da wird Zeit reingepumpt, da scheinen sie es also ernst zu meinen. Daraus entsteht wieder Konsequenz, Glaubwürdigkeit, Sicherheit und natürlich Führung. Und du hast natürlich den Vorteil, dass wenn du dieses Wissen in der Firma hast, strukturiert, dass du mehr wert bist. Das Problem ist doch, dass du ja irgendwie Wissen anreicherst und das fühlt sich nach nichts an. Weil das ja meistens so von Mund zu Mund übergeben wird. Wenn du aber jetzt Leute zu irgendwelchen Schulungen schickst, wo es vielleicht noch Zertifikate gibt, wo es vielleicht Spezialisierungen gibt, die angereichert werden können, dann hat man am Ende vielleicht auch die Möglichkeit, ja, echtes Wissen strukturiert aufzubauen. Und dann hast du als Chef, aber auch als Mitarbeiter dieses Gefühl von, okay, ich bin jetzt einfach einen Schritt weiter. Und schwupp, sind wir wieder am ersten Punkt, nämlich in der Wirksamkeit. Ja, also verstehst du die Kreisläufe, die da so entstehen? Wie gesagt, ich gucke auf diese Grafik und für mich ist das alles klar. Ich hoffe, du kannst in der Ansicht so ein bisschen folgen. Also kümmere dich immer um die einzelnen Begriffe. Also guck, ob du wirksam bist, guck, ob du wirklich Wissen transportierst. Und nochmal, nur weil ich die Sachen hier aufzähle, bin ich nicht selbst perfekt in diesen Punkten. Aber für mich ist es unglaublich wichtig, diese Punkte zu haben, um mich verbessern zu können. So, Punkt 3 in dieser persönlichen Ebene ist die Anerkennung. Ich glaube, Wirksamkeit alleine, also wenn du jetzt so einen Stapel an Vorgängen als Sachbearbeiter da irgendwie abarbeitest und der Stapel ist irgendwann leer, weil du meinetwegen nur Morde hast und irgendwann sind alle Morde aufgeklärt, weil es einfach nur 20 sind, dann hast du natürlich für dich eine gewisse Wirksamkeit, aber wir sind Menschen und Menschen lieben es natürlich auch gelobt zu werden. Und eine Anerkennung dafür zu bekommen, dass wir gut gearbeitet haben. Und deswegen sind diese Punkte Wirksamkeit und Anerkennung total wichtig. Selbst wenn du jetzt jemand hast und so eine Jobs gibt es ja, wirklich. Und ich glaube, da kann man auch nicht so sehr viel dran ändern. Leute, die einfach immer stapelweise Sachen abarbeiten müssen. Dann musst du dir als Führungskraft schon überlegen, okay, ob es nicht eine Anerkennungsstufe in diesen Sachen gibt. Also wenn du gewisse Quoten erfüllst, meinetwegen, oder wenn man sehen kann, dass du eben wirklich konsequent daran arbeitest, trotzdem die Leute zu motivieren, anzuerkennen, dass sie selbst diese Scheißarbeit ohne Wirksamkeit hinbekommen, darauf solltest du dich schon konzentrieren. Und ich glaube, viele von euch können sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, wann bin ich denn das letzte Mal, wann habe ich denn Anerkennung bekommen für das, was ich gemacht habe? Wann habe ich selbst das Gefühl gehabt oder wenn ich Chef bin oder Führungspersonal bin, wann habe ich das letzte Mal Anerkennung rausgegeben und auch reflektiert für mich, ob die irgendwie auf eine Resonanz gestoßen sind. Also Anerkennung, total wichtig. Der vierte Punkt ist Gemeinschaft. Ja, unglaublich schwierig, weil ja in so einer Gemeinschaft, also meinetwegen bei so einer Horde von Mitarbeitern, unterschiedliche Charaktere da drin sind. Und wenn man ja Glück hat, hat man es bei der Personalauswahl hingekriegt, dass diese Charaktere irgendwie ein gemeinsames Mindset haben. Ich bin jetzt ja nicht so nah daran mittlerweile, dass ich sage, okay, man muss so Teams unglaublich divers aufstellen. Das kommt aber natürlich auf den Einzelfall an. Sondern für mich habe ich gesehen, passt es besser, wenn das Mindset in der Gemeinschaft irgendwie ähnlich ist. Da können ja die Skills noch anders sein, aber so das grundsätzliche Verständnis von Menschen miteinander, das sollte schon da sein, um dann am Ende auch eine Gemeinschaft zu erzeugen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gemeinschaft habe von Leuten, die sehr ja humoristisch sind, die vielleicht ironisch sind oder die ein bisschen miteinander frötzeln, ohne gemein zu sein, dann ist natürlich für jemand, der jetzt sehr introvertiert ist und da reinkommt und vielleicht nicht so richtig Humor versteht, Ironie versteht, natürlich unglaublich schwierig. Und auf so eine Skills achte ich irgendwie, um eine bessere Gemeinschaft zu erzeugen, weil es einfach sonst eine Unwucht gibt, die auch dazu führt, weniger Purpose im Unternehmen zu haben und dann auch wieder weniger nach außen zu geben. Weil Gemeinschaft bedeutet ja immer, wenn ich Gemeinschaft darstellen kann, weil viele so dasselbe Mindset haben, aber unterschiedliche Wissensskills haben, dass wenn ich das nach außen spiele, dass das schon was erzeugt. Guckt euch LinkedIn an, bei Leuten, die das ähnlich spielen. Das hat eine gewisse Wirkung, auch wenn es nur dazu führt, dass du mehr eine Interaktionsfähigkeit erzeugst oder dass du Signale erzeugst, dass du als Arbeitgeber vielleicht auch interessant bist. Da kommen ja viele Bereiche rein und am Ende führt das alles zu mehr Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit, die dann natürlich auch zum Kunden überspringen können, weil der Kunde sagt, okay, wenn die so sind und so viel Purpose haben, dann will ich gerne mit denen zusammenarbeiten. So, Punkt 5 ist Verantwortung. Verantwortung ist, glaube ich, ja, wichtig, wenn jeder im Unternehmen für seinen Bereich, der ihm überlassen wird, maximale Verantwortung übernehmen kann. Das ist natürlich auch eine Sache von Führung, das ist eine Sache, gebe ich Möglichkeiten, also wenn ich immer darauf ausgelegt bin, Mikromanagement zu machen, dann werde ich natürlich Verantwortung im Kern killen. Und wenn ich dazu neige, und ich bin ein Typ, der neigt sehr dazu, dann muss ich mich vielleicht, wenn ich mich mit diesem Wort auseinandersetze, auch damit beschäftigen, okay, wie kann ich das denn abbauen? Wie kann ich jetzt Leuten wirklich mehr Verantwortung für den Bereich übergeben und dann wieder auch ja, wirksam das machen und glaubwürdig und konsequent das machen und nicht immer wieder in meine eigenen Muster zurückfallen, zu sagen, hier hast du mehr Verantwortung, aber am Ende kontrolliere ich trotzdem alles, was du da machst. Sondern natürlich eine Kontrolle zu haben, aber nicht im Mikromanagement, sondern global einfach 3 Schritte zurückzugehen, die Ergebnisse besser beurteilen zu können, aber dann Eigenverantwortung zu ausleben zu lassen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und das geht auch mit fast allen Charakteren. Mir wurde immer gesagt, irgendwie es gibt Leute, die wollen nur geführt werden, die wollen gar keine Verantwortung haben. Nee, das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Ich glaube, dass jeder imstande ist, Verantwortung zu tragen. Vielleicht ist der eine ein bisschen mutiger, der andere ein bisschen weniger mutig. Aber wenn du die Einzelcharaktere beurteilst, dann glaube ich, ist Verantwortung immer was, wo Menschen daran wachsen. Und das wird deinem Unternehmen immer gut tun. Und wenn dann die Leute mit Verantwortung auch noch redselig sind, dann werden sie immer darüber voller Stolz und Wirksamkeit und Anerkennung und Gemeinschaft zeigen, dass sie dieser Verantwortung standgehalten haben und damit für sich natürlich Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Konsequenz darstellen. Also ihr merkt schon, dass diese Kreisläufe immer irgendwie ineinander spielen, egal welchen Begriff man jetzt hier so nimmt. Der nächste Punkt ist auch wieder so ein Begriff, der auch sich aus vielen Sachen wieder ableitet, nämlich ist Vertrauen. Wenn du Leuten Verantwortung zum Beispiel übergibst, dann ist es wichtig, dass du den Leuten vertraust, dass die die Sachen richtig machen. Oder dass die Leute darauf vertrauen können, dass wenn sie die Sachen nicht richtig machen und mal Fehler machen, dass sie die einmal falsch machen können und denen nicht der Kopf abgerissen wird, dass man vielleicht auch 2-mal falsch machen kann und dann beim 3. Mal erst irgendwie eine Konsequenz passiert. Aber sie müssen schon das Vertrauen und die Sicherheit haben, dass da ihnen nicht gleich der Kopf abgerissen wird. Das wird natürlich ein bisschen dünner, wenn du jetzt so in außertariflichen Bereichen bist und da jetzt tief in die Tasche gegriffen hast, dafür, dass die Leute keine Fehler machen. Also ist ein bisschen zwiespältig, aber ich weiß eins, wenn du dieses Vertrauen erzeugen kannst in diesen ganzen Punkten, dann ist das Gold wert und zahlt in jedem Fall auf Purpose ein. Der nächste Punkt ist der Punkt Ehrlichkeit. Und das ist so ein Ding, was euch allen und mir auch ständig wieder über den Weg läuft, dass ganz oft ein Problem da ist, dass die Leute einfach unehrlich sind. Die sind mal so, die hängen ihr Fähnchen opportunistisch in den Wind und das ist natürlich auch Mist. Also viele Sachen von Vertrauen, Sicherheit, Glaubwürdigkeit, von Mitarbeitern in beide Richtungen, lebt natürlich von dem Punkt Ehrlichkeit. Und das heißt nicht, dass ich die beiden Parteien, die dann irgendwie da auflaufen, sich immer Honig ums Maul schmieren müssen. Darum geht es nicht. Ehrlichkeit kann auch eine klare Aussprache sein. Geht dann mehr um den Umgang damit. Ich muss ja nicht die Wahrheit einfach so oder meine persönliche Wahrheit dem Gegenüber einfach so hinrotzen, sondern ich kann mich ja empathisch und reflektiert mit ihm darüber unterhalten und einfach meine Meinung sagen und dann gucken, wie man da zueinander kommt. Also Ehrlichkeit in der Konsequenz wird immer einen Resonanzraum erzeugen, der meistens positiv besetzt ist. Manchmal können Leute mit Ehrlichkeit nicht umgehen. Das hat dann aber wieder was mit dem Thema Gemeinschaft zu tun, wenn ich die falschen Charaktere vielleicht eingestellt habe. Weil wenn das alles einer Linie entspricht, und natürlich sind die Ebenen noch ein bisschen anders, aber wenn es grundsätzlich einer Linie entspricht, dann wirst du mit dem Thema Ehrlichkeit eher positive Effekte haben und damit eher Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Konsequenz ausüben, als wenn du das nicht machst. So, und der letzte Punkt in diesem Reigen, und dann sind wir fast auch schon durch für diese Ausgabe, ist der Punkt Begegnung. Und da sind wir natürlich in diesem großen Thema drin, Remote versus ich bin in einem Büro. Das ist ja, das ganze Netz ist in Social Media voll mit diesen Sachen, die irgendwie ja unterschiedlicher nicht diskutiert werden können. Und ich bin persönlich ein Verfechter davon, dass guter Purpose nur entstehen kann, wenn eine echte Begegnung da ist. Das heißt nicht eine dauerhafte Begegnung, das meine ich damit gar nicht, aber so eine Begegnung, dass die Menschen die Möglichkeit haben, so eine Gemeinschaft zu erkennen, dass die Möglichkeit haben, Vertrauen aufzubauen, dass sie überhaupt verstehen, dass Ehrlichkeit oder Anerkennung wirklich entstehen. Dazu ist halt mehr nötig als einfach nur mal einen Videocall, sondern das ist schon eine Sache, die du ja meistens durch Augenkontakt, durch Geste und so massiv unterstützen kannst und auch durch so kleine Metaebenen, die oftmals im Alltag der Menschen stattfinden. Und ich weiß auch, dass es natürlich da draußen Konstrukte gibt, die nicht anders funktionieren können als remote. Guckt euch mal den Bereich Online-Marketing an, da gibt es bestimmte Fachkräfte eben nicht regional einfach. Also wenn man in Großstädten ist, geht es vielleicht noch. Aber wenn du deine Agentur irgendwie in einer kleineren Stadt hast oder auf dem Land sitzt, dann wirst du deine Mitarbeiter nicht nahtlos da irgendwie aus deinem Landkreis kriegen, sondern du musst natürlich ein bisschen überregional gucken. Und dann gibt es auch Konstrukte, wo Begegnung ein bisschen schwierig ist. Aber so, ich formuliere einfach für mich immer ein Ideal. Und das Ideal ist eben, dass wir hier zumindest, und das ist ein Teil von meiner Definition, die ich so als Boutique-Agentur bezeichnen würde, dass wir uns so oft treffen, dass wir so die Macken und die Schwachpunkte, aber auch die guten Seiten einfach gut voneinander lernen, um dann mehr Resilienz und Möglichkeit zu erzeugen. So, wenn du das alles hast, und vielleicht gibt es da auch noch andere Punkte, aber ich hatte so das Gefühl, dass das für mich relativ abschließend ist und ich auch genug zu tun habe, um diese Sachen erstmal so durchzusetzen für mich, dann kann ein Purpose-Unternehmen entstehen. Und eine Sache, die ich für den Markenaufbau nutzen kann, weil, also da geht es jetzt nicht immer darum, in jedem Bereich 100% zu erzeugen. Du kannst die Sachen natürlich auch priorisieren. Und am Ende des Tages werde ich das, wenn ich diese Serie hier durch habe, auch nochmal in so Checklisten reingeben, um Punkte danach zu vergeben, um einfach für sich selbst zu gucken, wo stehe ich denn da? Wie weit bin ich von dem Ideal entfernt und an welche Punkte kann ich noch rangehen? Es wird aber immer ein Weg sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du nur ein Purpose-Unternehmen werden kannst, wenn du 100% von all diesen Punkten hast. Ich glaube, wenn du 100% hast, dann ist relativ wahrscheinlich, dass du ein Purpose-Unternehmen bist. Aber es ist natürlich ein Weg. Und die meisten Unternehmen werden nicht 100% kriegen, sondern du wirst immer mal irgendwie eine Ecke in der Gemeinschaft haben, weil dann irgendwelche Leute wieder entlassen worden sind und du irgendwie Trouble hast oder ja, marktwirtschaftlich irgendwas entsteht oder du die Anerkennung jetzt nicht so geben kannst, weil du andere Leute meinetwegen auf eine Position gesetzt hast oder irgendwelche Bewegungen in der Firma sind, die jetzt nicht Gemeinschaft erzeugen. Aber du solltest eben grob darauf achten, dass du die Sachen so gut wie möglich, wie es dir persönlich möglich ist, als Führungskraft oder als Inhaber einer Firma umsetzt, um in Richtung Idealvorstellung von Purpose zu kommen und damit eigentlich auch alle Idealparameter zu spielen, die du denn im Markenaufbau nutzen kannst. Und nochmal, wir haben die Sachen jetzt einfach in puncto Worte irgendwie runtergebrochen. Aber geh nochmal in dich, wenn du die Grafik siehst und jetzt jeden Punkt nochmal hinterfragst nach dem Motto, okay, wenn ich das schaffe und wenn ich das auch in der Innenwirkung nach außen, mit der Innenwirkung nach außen geben kann, was hat denn das jetzt für Wirkungen im Zusammenhang mit EEAT zum Beispiel, also mit der Vertrauensbildung von Marken? Was hat das damit zu tun, dass ich vielleicht Parameter in Your Money, Your Life bespielen kann? Was kann ich spielen, um mich als Marke besser darzustellen? Welche Entitäten sind damit verbunden, die ich auch spielen kann, um am Ende dieses EEAT-Muster in der Markendarstellung besser hinzubekommen? Was entsteht daraus? Ja, ich glaube, Markenparameter entstehen daraus zwangsläufig. Natürlich kann man an bestimmten Stellschrauben immer noch mal ran, um dann das noch zu maximieren. Aber ich glaube, wenn du das so spielst, dann hast du gar keine andere Wahl, dann werden in jedem Fall Markensignale entstehen. Ich glaube, wenn du das schaffst, als Container ja irgendwie in die Richtung 100% zu arbeiten, dann wirst du es schaffen, eine höhere Loyalität deinem Unternehmen gegenüber hinzubekommen. Und du wirst auch besser an Personal rankommen, weil diese Container, die irgendwie mehr in Richtung Purpose arbeiten, eben eher dafür stehen, dass man sich ja wohlfühlt in einem Unternehmen. Und das ist dann nicht gleichgestellt mit, die Leute verdienen mehr Geld, sondern in erster Linie haben sie viel Arbeitszufriedenheit. Und wenn dann noch, ich sage mal, nicht viel Geld, sondern ausreichend Geld dazu kommt, ich glaube, dann passt das ganz gut, wenn die Leute auch verstehen, dass in dem Reigen jetzt hier nicht vielleicht Millionen zu verdienen sind, sondern dass man für seine Arbeit gut honoriert wird und dass man sich gemeinsam auf den Weg gemacht hat. Das ist, wie gesagt, nicht einfach nur ein Standpunkt, wo man einen Strich macht, sondern das ist ein Bereich, der ständig in Bewegung ist, wo sich Menschen miteinander unterhalten, wo man vielleicht auch so ehrlich ist, die Punkte zu hinterfragen auf Seiten der Führungskraft, aber auch auf Seiten der Mitarbeiter. Und wenn man ehrlich damit umgeht, ich glaube, dann kann das ein riesen Hebel sein, um Marke aufzubauen und dann auch in Zukunft kraftvoll zubeißen zu können im Thema SEO oder im Thema Online-Marketing. Weil nochmal, wenn du das alles schaffst, dann kannst du jede Marketing-Disziplin mit einem anderen Drive spielen und mit einer anderen Wirksamkeit anderen Leuten gegenüber, als wenn du jetzt ein Konstrukt bist, wo nur unzufriedene Mitarbeiter sind, wo nur unzufriedene Kunden sind. Und das alles darauf einzahlt, dass am Ende ja durch irgendwelche Kommentare und Bewertungen das immer wieder so aufpoppt, dass du eigentlich ein Scheißunternehmen bist. So, ja, das ist der Punkt. Wir sind wieder bei 41 Minuten gelandet. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte in diesem Zusammenhang. Und für mich war es zumindest spannend, diese Reise nochmal im Kopfkino durchzugehen. Und ich werde auch nicht müde, daraus noch was anderes zu bauen, weil ich das unglaublich wertvoll finde. Und auch wenn ich angefangen hatte mit irgendwie grünen linken Einstellungen, die mit Purpose zu tun hat, so glaube ich doch, dass das am Ende ja gar nichts damit zu tun hat. Sondern das müsste eigentlich ein Grundbedürfnis sein, als Unternehmen sich zu entwickeln, sich als Mensch auch entsprechend zu entwickeln, um dann ja, idealerweise der Gesellschaft, in der wir alle leben und der Umwelt, was Gutes zu tun. Und wenn das so ein Kreislauf ist, der daraus entsteht, dann ist es doch cool. Dann kannst du als Unternehmen auch viel Marge machen und es wird in so einen Kreislauf reinfließen, wo sich alle wohlfühlen und gut fühlen. Und am Ende bin ich ein Typ, der sagt, Arbeitszufriedenheit ist unglaublich wichtig. Arbeit ist ein Teil unserer menschlichen Identifikation, unserer Zufriedenheit. Und das ist nicht nur Arbeit. Und deswegen glaube ich, dass es auch einen hohen gesellschaftlichen Wert hat. Ja, damit will ich auch abschließen. Wenn du da selbst noch ein paar Punkte hast, die du mir reflektieren willst oder eine Meinung sagen willst, boah, alles Schwachsinn oder ey, du hast mich hier auf ein neues Level gehoben mit dem Podcast, dann schreib mir das in die Kommentare. Gerne dafür auch einen Like in jeglicher Form von Bewertungsportalen, Apple, iTunes, Spotify, immer rein damit, empfiehlt uns. Oder empfiehlt mich, also wir sind ja hier mehrere Podcasts und da würden wir uns natürlich drüber freuen, weil dann vielleicht noch andere in den Genuss kommen, diese Informationen zu bekommen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wait.